Kapitel 15, Vers 18 bis Kapitel 16, Vers 3. Hier geht es um den Hass der Welt gegen die Gemeinde Jesu. Und hier spricht der Herr Jesus in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern Folgendes: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenket an mein Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, dann werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch beide, mich und meinen Vater. Doch muss erfüllt werden der Spruch in ihrem Gesetz geschrieben: Sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Solches habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht Ärgernis nehmt. Sie werden euch in den Bann tun. Ja, es kommt die Stunde, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst damit. Und solches werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Ich lese noch den Vers 4. Aber solches habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde kommen wird, ihr daran gedenket, dass ich's euch gesagt habe. Solches aber habe ich euch von Anfang nicht gesagt, denn ich war bei euch. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr Jesus sagte das kurz vor seinem Gang ans Kreuz, bevor er den Tod für uns starb, stellvertretend für unsere Sünden den Kreuzestod auf sich nahm. Und er sagt seinen Jüngern: Wenn er weggeht, dann wird er den Tröster senden, den Heiligen Geist, der in uns Wohnung genommen hat, hoffentlich auch in uns allen, dass er uns leitet und erleuchtet und tröstet und bewahrt, gerade wenn die Verfolgungen zunehmen. Und heute, am Tag der verfolgten Christen, möchten wir besonders an unsere Brüder und Schwestern in diesen Ländern denken, wo Bedrängnis hart ist. Ich werde nachher noch Beispiele nennen, auch Zahlen und Daten, dass wir uns etwas konkreter das vorstellen können. Zunächst möchte ich aber einiges sagen zum Johannes 15 und 16, eine kleine Auslegung vorausschicken. Wir haben leider nicht allzu viel Zeit, aber ich möchte deshalb erst hier einiges sagen zu dem, was wir gehört haben. Dann etwas über die Verfolgung in verschiedenen Ländern sagen. Dann auch über die Verfolgung, die auf uns zukommen könnte, wenn wir als Sektierer oder Ähnliches vielleicht sogar beschimpft werden. Und auch die Verleumdung, die wir auch erleben zunehmend, möchte ich auch ein paar Sätze sagen. Und dann noch, wie wir dem begegnen dürfen. Nun, der Herr sagt: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und wir wissen ja, der Herr Jesus, er hat Verleumdung, Verfolgung, Verspottung und den Tod erleiden müssen. Viele haben ihn auch bejubelt, als er nach Jerusalem einzog, aber dann riefen plötzlich viele: Kreuziget ihn. Sie wollten den Mörder, den Barabbas, freigelassen haben, aber nicht den lebendigen Sohn Gottes, der unschuldig war. Er sollte den Tod sterben. Gott hat natürlich dadurch sein Heilswerk für uns vollbringen lassen, aber es ist doch schrecklich, dass die Menschen, zu deren Erlösung er gekommen ist, dass sie gesagt haben: Kreuziget ihn. Sie haben ihn abgelehnt. Und trotzdem hat Gott daraus Segen erwachsen lassen, eben das Kreuz von Golgatha als der Grund der Erlösung. Sie haben ihn gehasst. Und sie hassen auch die Jünger, die es wirklich ernst meinen, die dem Herrn nachfolgen und die keinen Nachteil scheuen und auch uns hassen sie, wenn wir keinen Nachteil scheuen, um uns zum Herrn zu bekennen. Ich möchte uns alle ermutigen, auch heute Morgen, uns zum Herrn Jesus zu bekennen. Ob es in der Schule ist, ob es im Beruf ist, ob es in der Nachbarschaft ist. Ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, aber es liegt reicher Segen darauf. Ich habe es zum Beispiel erlebt, wir haben ja viele Bekannte, viele Gläubige, aber auch manche Ungläubige, auch in der Nachbarschaft. Und ich denke jetzt an ein Paar, die haben so zusammengelegt, schon ältere Leute, gibt es ja auch Konkubinat im Alter heutzutage wegen der Renten und so weiter und so weiter. Ich finde das trotzdem nicht gut von der Bibel her. Man kann alles irgendwie begründen. Und ja, der Mann war immer ein großer Spötter und auch die Frau. Und jetzt plötzlich ist Krebs aufgetreten bei ihm. Und jetzt kam ein Anruf, bitte betet doch für uns. Ja, da denkt man doch an die Christen. Wenn wir uns nicht bekannt hätten dazu, dann wären sie wohl kaum auf uns zugekommen. Wir sollen für sie beten. Deshalb möchte ich euch ermutigen, bekennt euch zum Herrn Jesus. Und natürlich in aller Liebe und Weisheit den Herrn bezeugen. Aber verschweigt es nicht. Die Menschen sind im Grunde fragend und suchen, auch wenn sie vielleicht zunächst spotten. Und dann wissen sie, an wen sie sich wenden können, wenn sie dann wirklich einmal Hilfe brauchen. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das ist der Grund. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ein bekannter Satz, aber man muss sich wirklich mal klar machen. Wir leben in der Welt. Wir sind hineingestellt, haben einen Auftrag als Christen, hier zu dienen, zu wirken. Aber wir hängen nicht ab von der Welt. Und wir sollten uns auch nicht der Welt anpassen. In Römer 12 heißt es, lasst euch nicht von der Welt verändern, sondern verändert ihr euch, lasst euch verändern durch den Geist Gottes und wirkt dann so als Salz und Licht hinein in die Welt. Nicht als Öl im Getriebe, das allem nachgibt, sondern wirklich verändernd und helfend und von Jesus her in die Welt hineinwirken. Gedenket an mein Wort, sagt der Herr weiter, dass ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Hier steht beides, Positives und Negatives, wenn man so will. Das Negative, haben sie mich verfolgt, dann werden sie euch auch verfolgen. Das ist realistisch. Nicht alle Tage Sonnenschein im Leben als Christ, sondern eben auch Verfolgung. Das muss jetzt nicht gleich Tötung sein. Es kann auch eben schon Verspottung und Ähnliches sein. Das fängt ja schon in feinen Formen oft an. Aber auch hier positiv, haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Also es werden auch viele das Wort Gottes hören, wenn wir es bibeltreu verkündigen und keine Abstriche daran machen und auch danach leben. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Das heißt, ganz wichtig zu beachten, wenn wir verfolgt werden um des Namens Jesu willen, dann liegt Segen darauf. Was passiert? Also wenn wir verfolgt werden um des Namens Jesu willen, dann liegt Segen darauf. Aber nicht, wenn wir verfolgt werden um eigener Schuld willen. So heißt es ja auch einmal in der Heiligen Schrift, dass, ne, vielleicht sollten wir kurz für wieder tun. Weiß nicht was. Okay. Selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet um des Namens des Herrn willen und nicht um eigener Schuld willen. Das müssen wir klar auseinanderhalten. Nicht, wo eigene Schuld vorliegt, da geht der Weg durch die Buße, durch den Neuanfang. Wenn es aber um des Herrn willen ist, dann liegt Segen drauf. Selig seid ihr, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt und verschmäht werdet. Und warum tun sie das? Vers 21, sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Sie kennen Gott nicht, auch wenn sie es behaupten. Denn der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind der eine Gott. Das gilt vor allem auch im Blick auf den Islam. Ich werde darauf noch nachher zurückkommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht heute Morgen. Wenn ich schon so weit gereist bin, möchte ich euch auch ein bisschen was sagen. Dankeschön. Wir lernen alle aus dem Wort Gottes. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, ihre Sünde zu entschuldigen. Der Herr Jesus hat es ganz klar gesagt, dass er vom Vater ausgegangen ist. Und er hat es nicht nur gesagt, er hat es auch durch seine Werke, durch seine Wundertaten bewiesen. Vers 24, hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, zum Beispiel Tote auferweckt, gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte zuvor, ja, und auch danach nicht. Hätte ich nicht diese Werke getan, so hätten sie keine Sünde. Also der Herr Jesus hat ja verschiedene Bezeugungen gehabt, seine Worte in Vollmacht gesprochen, seine Werke, die vielen Wunder und Zeichen, wobei wir heute nicht Wunder- und Zeichensüchtig sein sollen, möchte ich auch sagen, aber er hat sie getan und es gibt immer wieder auch Wunder, auch heute noch, mit Gottes Gnade. Und eben auch die Bezeugung durch den Vater. Er nimmt diese Zeugnisse auch im Johannesevangelium immer wieder. Und das ist ganz offensichtlich gewesen und auch heute. Und sie haben ihn trotzdem abgelehnt. Im Unterschied zu Mohammed ist er ja dann sogar auch von den Toten auferstanden und er war sündlos. Mohammed war ein normaler, sündiger Mensch, dessen Herz gereinigt werden musste, wie es im Koran selber heißt, um nur mal ein Beispiel zu nennen aus den Religionen. Das gilt genauso für Buddha und für alle anderen Religionen, dass keiner sündlos war, nur der Sohn Gottes. Das erkennt sogar der Koran an übrigens, Jesus, dass er ohne Sünde war. Auch wenn sie sagen, er sei nur ein Prophet gewesen, aber sie sehen hier, er ist rein gewesen. Nun, trotzdem haben sie ihn abgelehnt und sie können jetzt nichts vorbringen, ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Ein ganz klares Wort, gerade auch im Blick wiederum auf den Islam. Da wird ja gesagt, verflucht sei, wer sagt, dass Allah einen Sohn hat. Aber der Herr Jesus sagt, wer mich hasst, wer die Gottessohnschaft Jesu ablehnt, der hasst auch Gott, weil Vater und Sohn eins sind. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat der Herr vorher auch schon gesagt. Ja, also wer Jesus gesehen hat oder auch heute angenommen hat, der hat Gemeinschaft mit dem Vater und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch beide mich und meinen Vater, sagt der Herr in Vers 24. Doch es muss erfüllt werden, der Spruch in ihrem Gesetz geschrieben und in Psalm 69, Vers 5. Sie hassen mich ohne Ursache. Er hat ihnen nichts Böses getan, der Herr Jesus. Und trotzdem wurde und wird er auch heute abgelehnt, in der Endzeit auch zunehmend. Wir sehen es ja, wenn wir durch unsere Städte laufen. Die Gottlosigkeit sieht man heute ja schon mit Augen, nicht? Diese leeren Blicke bei vielen Menschen, es ist zum Heulen. Und ich muss immer wieder an das Wort denken, wo der Herr Jesus gesagt hat, er trauert um Jerusalem und die Menschen dort, denn sie sind wie Schafe ohne Hirten. Und heute ist es auch oft so, wo sind denn noch die Hirten, die Menschen wirklich zur Umkehr in die Vaterarme Gottes einladen? Wo sind sie geblieben? Es gibt nur noch wenige. Nur noch wenige Zufluchtsorte und Archen. Bruder Steiner ist auch unter uns. Ja, also solche Archen sollten wir in unseren Gemeinden überall auch bilden. Sie hassen mich ohne Ursache. Ihn, den einzig Schuldlosen, haben sie getötet. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Ja, der Heilige Geist. Er zeugte von ihm, als die Heilige Schrift entstand. Der Geist Gottes hat ja die Boten inspiriert, das Neue Testament zu schreiben. Das ist eine Voraussage. Und der Geist Gottes leitet uns auch heute, wenn wir zum Herrn Jesus gehören. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Die Gemeinde ist entstanden durch die Botschaft der Apostel, die sie weitergetragen haben, von Pfingsten anfangend, in Jerusalem über Samaria und bis ans Ende der Erde. Solches habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht Ärgernis nehmt. Sie werden euch in den Bann tun. Ja, es kommt die Stunde, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst damit. Schauen Sie wiederum den Islam als Beispiel, aktuelles Beispiel. Das ist ja im Grunde ein Religionskrieg, was wir erleben seit September 2001, wieder ganz offensichtlich. Es ist ja nicht nur ein politischer Krieg. Natürlich hat es das Welthandelszentrum getroffen. Unter anderem als das Symbol der kapitalistischen Welt in New York. aber es wird auch von Bin Laden und anderen ganz klar gesagt, im Grunde geht es gegen Israel und gegen die damit verbündeten Christen, gegen Juden und Christen. Sacharja 12 und 14, alle Völker auf Erden werden gegen Jerusalem in den Krieg ziehen am Ende der Tage. Können Sie danach lesen, Sacharja 12 und 14. Und ich denke, das erfüllt sich zunehmend auch in unserer Zeit. Ich kann die Brüder nicht verstehen, die sagen, der Antichrist sei schon im ersten Jahrhundert gekommen, es hätte sich schon alles erfüllt. Wir erleben heute die Prophetie, wie sie vor unseren Augen sich erfüllt. Man muss ja schon blind sein, wenn man sagt, das sei alles schon längst da gewesen. Und natürlich gab es auch damals antichristliche Gestalten wie Nero, aber heute ist die endzeitliche Erfüllung direkt zu erleben. Und das ist auch ein Beweis, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, dass es eben nicht allein Menschenwort ist, wie manche sagen, leider auch in den evangelikalen Kreisen und Seminaren heute. Nein, es ist Gottes inspiriertes Wort, wozu Menschen beauftragt wurden, dies zu empfangen und niederzuschreiben. Auch ihr werdet meine Zeugen sein. Und wer euch tötet, wird meinen, er täte Gott einen Dienst damit. Das ist ja furchtbare Verblendung. Dieser Atta und die anderen Piloten, sie haben ja gedacht, sie kämpfen hier für Allah und haben im Grunde einem schrecklichen Betrug sind sie verfallen. Sie meinen, sie werden im islamischen Paradies sein, aber die Bibel sagt, dass wer so etwas tut und nicht an Jesus Christus glaubt und Vergebung hat, ein Christ würde das ja ohnehin nicht tun, ja, möchte ich noch dazu sagen, dass dem die Verdammnis bestimmt ist. Betrogene, verführte Menschen. Gott steht das letzte Urteil zu, aber ich möchte das trotzdem einmal so sagen. Sie werden hier religiös aufgeheizt und aufgehetzt. Und auch die Kreuzzüge im Mittelalter waren nicht vom Geist Christi inspiriert. Denn Jesus sagt uns ja ganz klar, dass wir die Feinde lieben sollen und für sie beten. Nicht, dass wir sie töten sollen. Das heißt nicht, dass wir die Wahrheit nicht festhalten sollten, natürlich. Aber das Wort Gottes, das ist unsere Waffe, wie es die Reformatoren betont haben. Sine vi sed verbo pugnamus. Nicht durch Gewalt, sondern durch das Wort kämpfen wir, hat etwa Martin Luther formuliert. Das ist etwas ganz anderes als dieser islamische und andere Fundamentalismus. Unser Fundament ist allein das Wort Gottes. Und die letzten Verse, solches werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen, nicht wirklich Gott kennen. Und er hat zwar ausgesagt, damit wir daran denken, der Herr hat uns gewarnt und zubereitet. Jetzt möchte ich auf einige konkrete Dinge eingehen bezüglich der Verfolgung der Christen heute. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Luft. Ist auch das Fenster offen. Lassen Sie es mal offen. Wenn es zu kalt ist, machen Sie es zu, aber sonst ist, denke ich, gut. Es ist ja ein sehr ernstes und sehr schlimmes Thema. Man kann an sich da gar nicht distanziert drüber reden, sondern im Grunde könnte man hier jetzt nur unter Tränen das sagen, was ich jetzt sage. Weil uns geht es ja hier noch relativ gut, aber die betroffen sind, für sie kostet es ja alles, die ganze Existenz, sich zum Herrn zu bekennen. Ich möchte vorausschicken, es ist ein Buch erschienen. Ich habe es leider gestern erst in die Hand bekommen, habe es zwar bestellt, habe heute Nacht noch drin gelesen. Märtyrer heute, eine Dokumentation zur weltweiten Diskriminierung und Verfolgung von Christen. Ich denke, ihr könnt das bestimmt besorgen. Da sind also viele Zahlen genannt über verschiedene Länder, ausgewählte Länder. Ich lese einmal vor, in welchen Ländern die Verfolgung auch stattfindet. Auch wenn es in den Gesetzen formal oft Religionsfreiheit gibt, aber faktisch ist es eben doch nicht so. Ägypten ist hier genannt, China, Indien, auch der Hinduismus wird zunehmend aggressiver. Indonesien, wo es auch relativ viele Christen gibt und werden ja immer wieder Kirchen angezündet. In Israel wurden die Religionsgesetze verschärft, weil Israel Angst hat, wenn zu viele zum Christentum übertreten, dass dann die jüdische Identität gefährdet sein könnte. Ist ein Argument dort für den Staat. Auch in Israel leider ist es zunehmend schlimmer geworden. Ich habe gerade gelesen, dass also messianische Juden, also die an Jesus glauben, dass die zum Teil jetzt nicht mehr einwandern dürfen, dass man da schon eine Sperre vorgeschoben hat. Schrecklich. Die Malediven, wo fast, also über 99% Moslem sind, harte Bedrängnis der wenigen Hunderte oder Tausende Christen. Auch Pakistan und vor allem der Sudan, wo ja auch zwischen Nord- und Südsudan große Konflikte sind und schon um die 2 Millionen Sudanesen, meistens Christen, getötet wurden. Es ist sicherlich auch Stammeskrieg, aber auch Religionskrieg damit verbunden. Es gibt 500 verschiedene ethnische Gruppen im Sudan. Und man hat hier einen künstlichen Staat auch zusammengebildet. Dann auch in der Türkei gibt es Verfolgung. Es ist ja ein offenes Geheimnis, auch wenn es immer wieder verschwiegen wird, dass ein Völkermord geschehen ist, Anfang des 20. Jahrhunderts in den Armeniern, wo Millionen Armenier getötet wurden. Ich war letztes Jahr in dieser Gegend, aber darüber darf man nichts reden in der Türkei. Ja, das wird also verschwiegen. Es sollte ein Standbild von dem Lepsius aufgestellt werden, der darüber dokumentiert hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Moslems haben das verhindert. In irgendeiner deutschen Stadt sollte ein Gedenkbild eröffnet werden. Da gab es heftige Proteste von türkischer Seite. Völkermord gab es eben nicht nur in Deutschland und anderen Ländern im Zweiten Weltkrieg, sondern vorher schon auch in Ländern wie der Türkei. Und auch Vietnam und andere Staaten. Also Märtyrer heute, da können Sie die aktuellen Zahlen und Daten lesen. Es gibt ja auch andere Bücher, Gebet für die Welt, wo sämtliche Staaten der Erde dargestellt sind, von Patrick Johnston, auch sehr zu empfehlen. Dass man auch konkret beten kann für die Brüder und Schwestern in diesen Ländern. Nun, seit es Christen gibt, stehen sie unter dem Beschuss einer gottfeindlichen Welt. Das Leiden um Jesu Willen gehört, wir haben es gehört, wesensmäßig zum Christsein dazu. Aber dieser Beschuss hat sich zu einem Trommelfeuer verstärkt. Es gab im 20. Jahrhundert die höchste Zahl von getöteten Christen, von Märtyrern, im Vergleich zu allen Jahrhunderten vorher. Etwa 2/3 wurden allein im 20. Jahrhundert getötet, von den etwa 30 Millionen in allen Jahrhunderten zusammengerechnet. Es gibt natürlich auch mehr Menschen heute, das ist richtig, aber es ist trotzdem eine überproportionale Steigerung. Und auch das zeigt uns, dass wir an der Endzeit stehen, denn der Herr Jesus hat in Matthäus 24 vorausgesagt, dass die Bedrängnis zunehmen wird, wenn wir auf die Trübsalzeit zugehen. Sie werden euch töten, den Gerichten überliefern, aber habt keine Angst, kein Haar wird vor eurem Haupt fallen, wenn es der Vater im Himmel nicht zulässt. Nun, Satan steckt natürlich dahinter, hinter diesen Bedrängnissen der Gemeinde. Und der Satan gebraucht eine Doppelstrategie, um die Gemeinde zu bekämpfen, und zwar Verfolgung und Verführung. Zuerst versucht er es mit der Verfolgung, massiv eben Bedrängnis, die Christen einfach töten zu lassen oder zu unterdrücken. Und wenn die Verfolgung nicht fruchtet, dann kommt es zur Verführung. Das erleben viele Russlanddeutsche, Geschwister, auch Rumänendeutsche oder andere, die hier in den Westen eingewandert sind. Da drüben war die Verfolgung, aber das hat die Gemeinden noch geläutert und zusammengeschweißt. Und hier kommen sie jetzt in die Verführung. Und das zerfrisst ja von innen her. Nehmen wir nur mal als Beispiel die Bibelkritik. Man muss sich nicht wundern, was in manchen Werken los ist, wenn die Bibel nicht mehr als das absolute Wort Gottes gilt. Da wird dann das von innen her zerfressen. Auch eine teuflische Strategie. Wir müssen es einmal so klar beim Namen nennen. Der jetzige württembergische Landesbischof Gerhard Mayer hat ja früher ganz gute Kommentare geschrieben. Und im Matthäus-Evangeliumskommentar hat er folgende wichtigen und richtigen Sätze geschrieben. Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, also schweißt sie zusammen, und Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, Verführung lässt das Unechte triumphieren. Zitat Ende. Da wird dann alles vermischt. Und das ist viel gefährlicher noch. Verfolgung ist zwar äußerlich härter, aber da werden wenigstens die Seelen gerettet für die Ewigkeit bei der Verfolgung. Und bei der Verführung, da geht eben das ewige Leben bei vielen leider verloren. Das Unechte triumphiert. Und auch die Gemeinde Jesu ist von der Verführung heute nicht abgeschirmt. Ich habe ja schon mannigfaltig darüber gesprochen. Es liegt auch manche Literatur aus über Verführungen. Möchte ich jetzt heute nicht ausführen. Man könnte die Bibelkritik nennen, ein sogenanntes Wohlfühlevangelium, in dem Show, Erfolg und Sensationen dominieren. Es ist jetzt gerade ein Buch erschienen von Dr. Klautke, Kaiser und Nestvogel über gewisse Evangelisationsmethoden, wo sicher auch manche guten Anliegen sind, aber auch unbiblische Elemente aus Psychologie, Soziologie, Marketing und Ähnlichem, wo ein fremder Geist hineinkommt und wo das Evangelium auch verfälscht wird. Ob man es will oder nicht, man meint es vielleicht gut, aber man meint, man muss Hilfe aus der Welt holen, um Menschen seelisch zu manipulieren und zu bekehren. Aber eine seelische Bekehrung hält eben nicht vor. Das ist wie beim vierfachen Ackerfeld, es ist unter die Dornen gesät oder auf den Fels, es bringt keine Frucht und keine Wurzeln. In dem Punkt muss ich Bonhoeffer recht geben, der in seinem Buch Gemeinsames Leben hier ganz klar zwischen seelischem und geistlichem Christsein unterschieden hat. Er hat nicht alles nur gut geschrieben, ja, gibt auch manche Kritik bei Bonhoeffer anzubringen, aber in dem Punkt, denke ich, hat er manches erkannt, was heute sehr aktuell ist, auch in der Gruppendynamik und ähnlichen Methoden. Dann könnte man natürlich die ganze ökumenischen Bestrebungen und falschen Einheitsbestrebungen nennen und eine Anpassung der Lebensgewohnheiten, Meinung, Moral, Mode und Musik an das Diktat der Welt. Aber ich möchte das jetzt kurz fassen. Jetzt möchte ich auf die Frage der Christenverfolgungen noch etwas eingehen. Die Religionsstatistiker Barrett und Johnson schätzen, wie schon erwähnt, die Zahl der wegen ihres Glaubens getöteten Christen vom Jahre 33 nach Christus bis 1990 nach Christus auf ungefähr 40 Millionen. Und davon sind nach ihren Angaben ca. 27 Millionen, also ungefähr 2/3, allein in den Jahren 1900 bis 1990 in den Tod gegangen. Nach Meinung der weltweiten evangelischen Allianz wird das 20. Jahrhundert, ich zitiere, als das Jahrhundert der Märtyrer in die Geschichte eingehen. Sie sagt, dass die Zahl der im 20. Jahrhundert getöteten Christen noch weit höher sei, als Barrett und Johnson das angegeben haben. Allein die Verfolgung während der 26 Jahre dauernden Herrschaft des russischen Diktators Stalin hat mehr Tote hinterlassen als das gesamte Römische Reich in den ersten 3 Jahrhunderten nach Christi Geburt, allein unter Stalin. Und Ähnliches gilt auch für die Christenverfolgung in China unter der Herrschaft Mao Zedongs. Christen opferten ihr Leben für ihren Glauben, für den Herrn Jesus, in kommunistischen Diktaturen, islamischen Scheichtümern, Arbeitslagern, KZs und den Folterkammern einer missbrauchten Psychiatrie. Schrecklich, wenn man dann als krank erklärt wird. Wir erleben es bei uns aber auch zunehmend. Ja, alles wird in die Sektenecke gestellt, was jetzt nicht unmittelbar landeskirchlich ist, wobei da ja der Abfall immer mehr zunimmt. Sie wissen ja, wie diese Entwicklung läuft. Nicht in jeder Gemeinde, aber man denke jetzt nur an das Beispiel homosexuellen Segnung und Bibelkritik und was da alles dominiert. Das ist alles nicht einfach, was da auf uns zukommt. Zu den blutrünstigsten Juden- und Christenverfolgern gehörten außer Stalin und Mao etwa Lenin bereits in der Sowjetunion, Hitler in Deutschland. Nach den Juden sollten ja auch die Christen drankommen und waren ja auch schon verboten im Grunde. Bekennende Kirche gab es ja damals, gibt es auch heute wieder. Dann Ceausescu in Rumänien, Hoxha in Albanien, Idi Amin in Uganda, Kim Il-sung in Nordkorea und weitere. An sich sollte man diese Namen überhaupt nicht erwähnen. Zu den blutrünstigsten Juden- und Christenverfolgern gehörten außer Stalin und Mao etwa Lenin bereits in der Sowjetunion, Hitler in Deutschland. Nach den Juden sollten ja auch die Christen drankommen und waren ja auch schon verboten im Grunde. Bekennende Kirche gab es ja damals, gibt es auch heute wieder. Dann Ceausescu in Rumänien, Hoxha in Albanien, Idi Amin in Uganda, Kim Il-sung in Nordkorea und weitere. An sich sollte man diese Namen überhaupt nicht erwähnen. Im Buch des Lebens, denke ich, werden diese wohl ohnehin nicht stehen, denn so schreckliche Taten, wie hier begangen wurden, das ist unbeschreiblich. Im Ostblock hat sich nach dem Fallen des Eisernen Vorhangs Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts die Lage teilweise entspannt. Wie lange weiß man natürlich auch nicht. Aber in noch kommunistischen Staaten wie China, Nordkorea, Vietnam und Laos brannten doch immer wieder Verfolgungswellen auf. Und natürlich, wie schon erwähnt, in vielen islamischen Ländern. Algerien, Iran, Libyen, Sudan, Saudi-Arabien, Türkei. 1980 erließ die Pan-Islamische Konferenz in Lahore, Pakistan, folgenden Geheimbeschluss, bereits vor über 20 Jahren. Ich zitiere: Das ganze Gebiet der Nahe Osten ist bis zum Jahre 2000 völlig zu islamisieren, und zwar dergestalt, dass im Mittleren Osten alle Lebenden, die nicht Moslems geworden sind, völlig ausgelöscht werden müssen. Und dann werden namentlich genannt die koptischen Christen in Ägypten, die Christen in Irak, Iran, Türkei, Libanon, Syrien und die Israelis. Natürlich. Zitat Ende. Das ist nicht gelungen in dem Umfang, aber natürlich wird es immer wieder versucht. Die Scharia wird eingeführt, wo der Islam die Mehrheit hat. Und 1990 haben sich dann 24 Regierungen afrikanischer Länder zusammengeschlossen zur Islam in Afrika Organisation, IAO. Und auf der Gründungssitzung wurde beschlossen, dass nur noch Moslems in führende Ämter berufen werden dürfen, dass das islamische Recht, also die Scharia, eingeführt werden soll und dass das Christentum sowie andere nicht-islamische Religionen, also auch die animistischen Religionen, Stammesreligionen vernichtet werden sollen. Wir kennen ja den Bürgerkrieg in Sudan und da ist ja auch wieder die Sklaverei eingeführt worden. Es werden ja hohe Loskaufpreise verlangt, um versklavte Christen freizukaufen im Sudan heute. Ist uns das bekannt? Die Bekenntnisbewegung hat vor einiger Zeit eine Aktion gemacht, eine Spendenaktion, Lösegelder zum Freikauf von Sklaven im Sudan. Und das im 20. und 21. Jahrhundert. Kinder von Christen wurden geraubt und dann in muslimischen Familien zwangsislamisiert, um später als Soldaten gegen Christen zu kämpfen im Sudan. Aber auch in Staaten mit einem relativ hohen christlichen Bevölkerungsanteil, wie etwa Ägypten oder Indonesien, werden Christen zunehmend bedrängt und verhaftet. Nach Angaben der weltweiten Evangelischen Allianz wurden zum Beispiel 1998 über 1000 Christen aus dem ägyptischen Dorf El Kasheh, 600 Kilometer südlich von Kairo, eingesperrt und teilweise durch Auspeitschen und Elektroschocks gefoltert. In Indien ist ja bekannt die Missionarsfamilie Staines, die ermordet wurde, also die Frau Staines hat überlebt, aber es ist jetzt auch ein Buch darüber erschienen. Auch im Hinduismus finden wir das zunehmend. Aber es gibt auch große Übertrittswellen jetzt von Hindus, gerade aus den niederen Kasten ging jetzt kürzlich durch die Presse diese Meldung, die ja von den Hindus selber unterdrückt werden. Die haben überhaupt keine Rechte, nicht die untersten Kasten, und die treten jetzt massenhaft zum christlichen Glauben, aber auch zum Buddhismus über, also gerade zu anderen Religionen, wo sie nicht diese Unterdrückung erleben müssen. Vor Gott sind ja alle Menschen gleich in dem Sinne. Ich sage jetzt mal allgemein, ja. Natürlich von Epheser 5 und so weiter schon einige Aussagen noch, die differenzierter zu sehen sind, aber vor Gott grundsätzlich ist jeder ein verlorener Sünder, der die Erlösung braucht. Es gibt keine verschiedenen Klassen. Und auch nicht die Unterschiede zwischen Rassen, wie es heute manchmal betont wird, sondern Gott hat alle Menschen lieb und lädt sie ein. Aber im Hinduismus werden ja diese kolossalen Kastenunterschiede gemacht zwischen den Brahmanen ganz oben, den Parias unten, die wie Aussätzliche behandelt werden. Nun, der Herr hatte es ja vorausgesagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Aber in Offenbarung 2, Vers 10 spricht der auferstandene Herr: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und so hat die Gemeinde überlebt, inmitten härtester Verfolgung. Wir wissen ja aus China, dass nur noch Hauskreise existieren konnten bei der maoistischen Kulturrevolution und dass die Gemeinde aber gewachsen ist Und das ja heute, ich weiß nicht, wie viele Millionen, ich glaube, hier sind auch Zahlen genannt, China, 60 Millionen Christen heute in China leben, ungefähr. Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen was zum Islam sagen. Interessiert Sie das? Das ist ja aktuell heute. Der Islam speziell, es ist nicht die einzige Religion oder Ideologie, die Christen verfolgt, aber zurzeit die einflussreichste. Deshalb möchte ich dazu etwas sagen. Ich möchte vorausschicken, dass wir die Moslems, die auch unter uns leben, als Menschen, als Mitbürger respektieren möchten, auch lieben möchten, liebend einladen möchten zum Herrn. Ich möchte damit keinerlei Fremdenhass verbinden mit dem, was ich sage. Es geht nur darum, dass wir sehen, was steht eigentlich im Koran selber. Ruft der Koran wirklich zur Tötung Andersgläubiger auf, im Unterschied zum Neuen Testament? Ja? Oder wie ist das? Nun, der Koran oder der Islam ist eine nachchristliche und in ihrer Stoßrichtung antichristliche Religion. Sie ist also erst ja im 6. Jahrhundert nach Christus entstanden. Mohammed hat die biblisch-christliche Dreieinigkeit Gottes nicht verstanden oder nicht verstehen wollen und in einem radikalen Feldzug versucht, die Göttlichkeit des Gottessohnes Jesus Christus und ebenso des Heiligen Geistes hinwegzufegen. So heißt es in der Sure 39 des Koran: Die Juden sagen, Esra ist der Sohn Gottes, und die Christen sagen, Christus ist der Sohn Gottes. Das ist das Wort aus ihrer Munde. Sie reden damit wie die, die früher ungläubig waren. Allah bekämpfe sie, wie leicht sind sie irregeleitet. Zitat Ende. In der Bibel dagegen wird die Gemeinde in Gottes Wort genau vor dieser Lehre des Islam gewarnt, die übrigens sich auch in anderen Systemen findet, bei den Zeugen Jehovas und auch, man höre, bei der liberalen Theologie, dass Jesus nicht Gottes Sohn sei. Das findet sich ja auch bei der liberalen Theologie, da ist Jesus nur ein Vorbild, nur ein Mensch. Und bei den Zeugen Jehovas nur ein Engelwesen, der Erzengel Michael nämlich. Auch wenn sie sagen, er ist Gottes Sohn, er ist nur ein Göttersohn für sie. Und wo steht das im Neuen Testament, diese prophetische Warnung? In 1. Johannes 2, 22. Gut zu merken, 1. Johannesbrief 2, 22. Wenn Sie mit Moslems reden oder mit Menschen, die darüber diskutieren möchten, über Islam und Christentum, merken Sie sich vor allem einmal diese Stelle. 1. Johannes 2, 22 und 23 lesen wir: Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Ein ganz klares Wort. Nur wer Jesus als Gottes Sohn erkennt, anerkennt, hat auch den wirklichen Gott erkannt und Gemeinschaft mit Gott. Moslems haben damit, genauso wie Zeugen Jehovas und liberale Theologen, keine Gemeinschaft mit Gott, soweit sie Jesus als Gottes Sohn ablehnen. Gottes Sohn im biblischen Sinne. Noch kurz einige Hinweise über den Islam. Mit dem Folgenden stütze ich mich jetzt auf Ramon Bennett und andere Autoren. Ich möchte zwar mit aller Vorsicht wiedergeben, was die darüber geschrieben haben. Ich möchte es aber kurz machen, nur kurz einige weitere Hinweise. Es wird hier geschrieben in dem Buch Die Wand von Ramon Bennett, vielleicht kennt es jemand, dass Mohammed vorexerzierte, wie man mit seinen Feinden einen zeitweiligen Frieden schließt, nur um sie dann zu einem späteren, günstigeren Zeitpunkt erneut anzugreifen. Also die List ist sogar im Koran enthalten, als eine Kampfregel gegen Ungläubige. Im Unterschied zur Wahrheit, die Jesus verkörpert und verkündigt. Und die Basis für dieses Vorgehen legte Mohammed selber, indem er im Jahre 628 einen Friedensvertrag mit dem mekkanischen Stamm der Qurays schloss, nur um diesen zwei Jahre später zu brechen, als er dank einer größeren Zahl von Anhängern beträchtlich an Stärke zugenommen hatte. Und dann hat er die Qurays angegriffen. Und das Abkommen zwischen Mohammed und den Ungläubigen von Mekka wird als Waffenruhe von Al-Hudaybiyah bezeichnet und wurde in der Hadith, der Sammlung der leeren Reden und Taten Mohammeds, aufgenommen. Der sogenannte Friede von Al-Hudaybiyah ist eine militärische Taktik des Islam, der zufolge man mit einem Feind Frieden schließt, nur um ihn später zu vernichten. Also ein Scheinfrieden, kann man sagen. Yasser Arafat hat mehrfach betont, das Friedensabkommen zwischen der PLO und Israel sei nichts weiter als der Friede von Al-Hudaybiyah. Der Vetter Arafats und offizielle Resident der PLO in Jerusalem sagte in einer Rede, die Bennett wiedergibt, Folgendes: Für uns bedeutet Friede die Vernichtung Israels. Wir bereiten uns vor auf einen totalen Krieg, einen Krieg, der Generationen in Anspruch nehmen wird. Seit der Geburtsstunde der Fatah im Januar 1965 sind wir zum allergefährlichsten Feind Israels geworden. Wir werden nicht ruhen bis zum Tage unserer Heimkehr und bis wir Israel zerstört haben werden. Zitat Ende. So der Vetter Arafats. Man muss das wirklich mal wissen, nicht? Diese Zusammenhänge. Nun, im Neuen Testament finden sich 57 direkte Aufforderungen, den Nächsten zu lieben, und weitere 191 indirekte Aufforderungen zur Liebe. Also über 200 Aufforderungen im Neuen Testament. Im Koran keine einzige. Der Koran enthält dagegen ungefähr 120 Befehle, für Allah zu kämpfen und zu töten. Und da möchte ich mal einige zitieren, damit Sie das auch mal konkret hören, ja, aus dem Koran, einige Suren dazu. Das Wort Kita Alun ist der bewaffnete Kampf mit dem Ziel der Tötung, und Ka'atala im Arabischen heißt mit Waffen kämpfen, um zu töten. Diese Begriffe kommen ebenfalls unmittelbar 67 Mal im Koran vor, in 49 verschiedenen Versen. Und von diesen beziehen sich 41 Verse auf Muslime, die das Ziel haben sollen, mit Waffen zu kämpfen und zu töten. Ka'atala ki'italun. Und aus diesen Übersetzungen, aus dem Arabischen möglichst genaue Übersetzung, möchte ich Ihnen einige Stellen jetzt nennen. Sure 2, 216 heißt es: Der Kampf mit der Waffe ist für euch von Allah vorgeschrieben worden, obwohl er euch zuwider ist. Vielleicht hasst ihr etwas, was gut für euch ist, und liebt etwas, was schlecht für euch ist. Allah weiß es und ihr wisst nicht. In Sure 22, 78 heißt es: Führt den Dschihad, also den heiligen Krieg, aus in Allah, wie es seinem Dschihad gebührt. Er hat euch erwählt. Sure 9, 111: Allah hat von den Gläubigen ihre Seelen und ihren Besitz abgekauft, dafür, dass ihnen das Paradies gehört bzw. gehören soll. Darum müssen sie für Allah mit Waffen kämpfen, so töten sie und werden getötet. Sure 61,4: Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die für ihn in Reih und Glied mit Waffen kämpfen und feststehen wie eine Mauer. Sure 395: Diejenigen, die um meinetwillen ausgewandert und aus ihren Häusern vertrieben worden und verletzt worden sind und die mit Waffen gekämpft haben und getötet worden sind, ihnen werde ich ihre schlechten Taten tilgen, und ich werde sie in Gärten eingehen lassen, in deren Niederungen Bäche fließen. Mal so weit, es könnte viele weitere Stellen nennen. Und von den jungen islamischen Männern werden viele verführt, man denke an die Selbstmordattentäter, ja, verführt von einem Angebot, das eine große Lüge ist. Ihnen wird gesagt, wer bei einem Selbstmordattentat ums Leben kommt, der kommt sofort ins Paradies und bekommt dort 7 unberührte Jungfrauen für sich. Gerade junge Männer, ja, die vielleicht noch unverheiratet sind, da wird ihnen ein Ersatz versprochen. Es ist überhaupt im Islam ein sehr fleischliches Paradies, im Unterschied zum Himmel in der Bibel, wo ja die Freude unvergleichlich höher ist als alle irdische Freude im christlichen Himmel, ja, der uns verheißen ist. Aber hier diese fleischlichen Dinge, was auch zeigt, dass der Islam eben nicht wirklich eine Religion von Gott, dem Vater, ist, sondern dass hier andere Mächte dahinter stehen, sage ich mal ganz vorsichtig. Man muss ja aufpassen, ja, sonst wird man ja auch schon verfolgt heutzutage, wenn man die Dinge heute zu deutlich beim Namen nennt. Es werden ja Minzbrandpakete verschickt und Ähnliches, wisst ihr ja, in den USA schon. Aber wir wollen mutig den Herrn weiterhin bekennen und uns nicht einschüchtern lassen. In aller Liebe, auch zu den Menschen, die dem Islam anhängen oder noch anhängen. Aber wir müssen auch deutlich sagen, was die Unterschiede sind. Wir können nicht so tun, als würden alle Religionen das Gleiche lehren. Und so ist es ja auch, dass Allah oft einfach als arabisches Wort für Gott verwendet wird. Aber der Name des Gottes der Bibel ist ja Yahweh, nicht Allah. Und um Allah handelt es sich, das ist praktisch das Symbol des Mondes, ja. Mohammed hat in der Kaaba den Gott des Mondes übrig gelassen und diesen dann als Allah verehrt, unter den vielen Gottheiten dort. Hat aber nichts mit dem Vater Jesu Christi und dem Gott Israels zu tun. Man kann also deshalb auch nicht wirklich von einer abrahamitischen Ökumene sprechen, wie es fälschlich immer wieder getan wird von den Kirchen. Jetzt muss ich mal ganz vorsichtig fragen, wie viele Minuten gebt ihr mir noch? Bräuchte vielleicht noch 10 Minuten, dann Dankeschön für eure Geduld. Ich wollte noch ganz kurz 2 Dinge erwähnen. Die Hetze gegen bibeltreue Christen, was ja auch eine Verfolgung ist heute, und auch Verleumdungen, auch im christlichen Lager heutzutage. Nun, wir werden immer mehr als Störer und Feinde des Friedens gebrandmarkt werden, auch in unseren eigenen Ländern, ob es jetzt Schweiz oder Deutschland ist, auch mitten in Europa. Es ist ja schon die EU-Charta, soweit ich denke, verabschiedet. Und da findet sich zum Beispiel auch der sogenannte Antidiskriminierungsparagraf, Artikel 21 des neuen Europagesetzes. Und da steht drin, es ist verboten, jemanden zu diskriminieren wegen seiner Rasse, Geschlecht, Farbe, alles recht und schön, aber dann kommt auch wegen seiner Religion, Weltanschauung und sexuellen Orientierung. Das heißt, wir können als Christen letztendlich niemand mehr sagen, so wie du lebst, das ist Sünde, sondern Sünde wird relativiert und damit auch Erlösung relativiert. Wir müssen uns mal die Folgen vorstellen. Das ist verboten und das kann zu einer Christenverfolgung führen. Ich kann es jetzt nur ganz kurz sagen, leider. Und da sollten wir einfach wachsam sein. Wir müssen hier Gott mehr gehorchen als den Menschen, wo es um Sünde und Erlösung geht, dass wir die Dinge benennen und auch den Betroffenen helfen. Wenn wir sagen, er lebt doch einfach so weiter, ja, ist ja alles okay und Gott drückt ein Auge zu, was in der Bibel steht, ist überholt, ja, und so wird der Argument hier, das ist dann sehr problematisch und ist auch ungehorsam gegen Gott. Da müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch das ist Bedrängnis. Und wir werden auch schnell in die Sektenecke gestellt, als intolerant bezeichnet, als unbelehrbare Fundamentalisten oder ähnliches und dann in einen Topf geworfen mit islamischen Terroristen. Und das sollten wir uns nicht gefallen lassen. Wir sagen ganz klar, unsere einzige Waffe ist das Wort Gottes. Wir töten niemand, wir lieben unsere Feinde und beten für sie. Ich selber möchte von meiner Seite aus gar keine Feinde haben, aber vielleicht sehen die anderen einen so an. Aber dass wir einfach dann sagen, wir beten für euch und lassen uns nicht in diesen Sog hineinziehen des Hasses und der Gewalt. Selig seid ihr, wenn sie euch um meines Namens willen verfolgen und verschmähen, sagt der Herr. Es gab ja schon in Deutschland die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages mit ihren Papieren Sekten und Psychogruppen oder sogenannte Sekten und Psychogruppen und da wurden ja, ich habe es auch im Frühstückstreffen schon mal ausgeführt, ausführlicher als ich jetzt die Zeit dazu habe, dass Freikirchen in einen Topf geworfen wurden mit Scientology, Zeugen Jehovas und anderen Gruppierungen oder Sekten. Und das ist eine gefährliche Tendenz. Ich habe auch dagegen Stellung genommen. Es kam auch eine IDEA-Dokumentation heraus und ein Buch, was sind Sekten und was nicht, in unserer Logos-Reihe. Ich habe ein Prospekt hinten ausgelegt, wo ganz klar, ich sage, im Einklang mit vielen Christen, wirklichen Christen, dass Sekte sich jetzt nicht nach der Größe oder Mitgliederzahl definiert, sondern allein nach dem Verhältnis zur Heiligen Schrift. Ja? Es geht darum, nehmen wir das ernst, was in der Heiligen Schrift steht, oder sagen wir, die kleinen Gruppen sind halt die Sekten, die großen, das ist dann Kirche. Von der Heiligen Schrift her ist das nicht der Maßstab, müssen wir uns auch mal ganz klar machen. Der Maßstab ist, stimmen wir überein mit dem Wort Gottes oder gibt es Abweichungen? Sicherlich, es gibt verschiedene Auslegungsbreiten in manchen Fragen. Ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, sonst haben wir vielleicht gleich Diskussionen. Aber wo wir eine Toleranz auch zwischen verschiedenen Freikirchen oder auch Kirchen üben dürfen. Sekten, sie weichen in grundlegenden, klaren Fragen von der Bibel ab. Zum Beispiel, dass sie die Gottessohnschaft Jesu bestreiten oder die Dreieinigkeit bestreiten oder Zusatzlehren, Buch Mormon und Ähnliches hinzufügen. Da ist es ganz eindeutig. Ja, ich möchte es kurz machen. Jetzt möchte ich noch eingehen auf die Frage der Verleumdung. Auch das ist eine Verfolgung, die heute oft übersehen wird. Wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir auf Verleumdung? Haben ja viele von uns schon erleben müssen, auch ich selber, üble Nachrede und Verleumdung, ungeprüfte Behauptungen, pauschale Verdächtigungen, böswillige Gerüchte bis hin zum Rufmord sind heute keine Seltenheit mehr. Und wir erleben, wie das auch zwischen Christen heute zunimmt. Wenn man selbst betroffen ist, wie kann man dann als Christ mit einer solchen Situation umgehen? Dazu stichwortartig kurz 7 Punkte, nicht erschrecken, wirklich nur 1, jetzt kurze Sätze. Erstens, ich kläre ehrlich vor Gott und vor mir, was von den Anschuldigungen begründet ist und was nicht. Man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, naja, ist alles unbegründet, ich bin perfekt, ich bin kein sündiger Mensch. Das wäre zu einfach. Man muss sehen, was ist berechtigt, das entsteht ja auch nicht im leeren Raum, und was ist nicht berechtigt. Zweitens, wo wirkliche Schuld vorliegt, da bekenne ich diese Schuld vor Gott und tue Buße darüber. In 1. Johannes 1 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wird von manchen Christen heute übersehen, dieser Satz, ja, dass es auch Vergebung und Gnade noch gibt, auch im evangelikalen Bereich. Drittens, ich darf wissen, wo Schuld vergeben ist, haben andere Personen nicht das Recht, diese immer wieder hervorzuholen. Bei sich selber möchte man es nicht haben, bei anderen tut man es vielleicht gerne. Ja, es gibt manchmal Dinge, die liegen 20, 30 Jahre zurück und Brüder oder Schwestern haben längst Buße getan und es werden doch Dinge immer wieder hervorgeholt. Das sollten wir uns hüten, wir sollten nicht unbarmherziger sein als Gott selber. Ich erinnere an das Beispiel David, Alten Testament, oder wen man nennen könnte, Mose, hatte ja sogar einen Menschen erschlagen und trotzdem wurde er von Gott eingesetzt zu einem großen Werk. Ich will damit nichts beschönigen, aber was ins Meer der Gnade versenkt ist, haben andere nicht das Recht, immer wieder hervorzuholen. Viertens, wo falsche Gerüchte, Übertreibungen oder Lügen im Umlauf sind, habe ich zwei Möglichkeiten. A, ich schweige dazu nach dem Vorbild Jesu, der nicht widerschallt, als er gescholten wurde. 1. Petrus 2, Vers 23. Das ist sicherlich geistlich ein guter Weg. Das wird sich totlaufen, soweit es Lügen sind, wird es sich irgendwann totlaufen oder ans Licht kommen. Oder ich nehme dazu Stellung. Wenn ich Stellung nehme, dann wird fünftens eine Stellungnahme dort nötig sein, wo die Wahrheit so sehr entstellt wird, dass nicht nur ich, sondern die Sache Gottes, in dessen Dienst ich stehe, Schaden nehmen würde. Aber das muss dann wirklich in Weisheit, sachlich und in der Liebe Christi geschehen. Das ist der 6. Punkt. Die Stellungnahme meinerseits erfolgt völlig sachlich und in der Liebe Christi. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 1. Korinther 16, Vers 14. Und siebtens, bei allem darf ich wissen, nicht in der Hand von Menschen liegt das letzte Urteil, sondern in der Hand dessen, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk. 1. Petrus 1, 17. Wie gut muss ich oft denken, dass nicht Menschen uns verurteilen oder beurteilen, sondern dass das Gott einmal tut, der für unsere Schuld gestorben ist. Ja, vielleicht einige Hinweise. Vielleicht ist für manchen auch praktische Hinweis, wie man damit umgehen kann. Ich habe solche Dinge auch in diesem Heft zusammengestellt, mal Christsein in antichristlicher Zeit. Ich werde nachher das auch noch auslegen. Ja, ich möchte jetzt aber zum Ende kommen. Es wäre jetzt noch manches zu sagen, aber wir haben gesehen, der Hass der Welt bezieht sich auf Christen. In den Ländern, wo Verfolgung herrscht, aber auch wo Verführung herrscht, und Verfolgung kann auch bei uns kommen, auch mitten in Europa, über diese Antidiskriminierungsgesetze, über die sogenannte Fundamentalismuskeule, wie ich es einmal nennen möchte, haben auch schon manche darunter leiden müssen, auch in unserer Mitte, bis hin, dass man zum Beispiel als bibeltreuer Theologe in Deutschland keinen Lehrstuhl an einer staatlichen Universität bekommt, auch das ist eine Verfolgung, dass es auch immer schwerer wird, in den Kirchen einen Dienst zu bekommen. Ich kenne Dutzende von früheren Studienkollegen, die nicht in den Pfarrdienst übernommen wurden in den Landeskirchen. Das sind auch schon Verfolgungen. Ich möchte es einmal so klar sagen an dieser Stelle. Wir sind dankbar für jeden, der noch hineinkommt, wollte ich auch betonen. Aber die Verfolgung fängt auch da schon an. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. So heißt es ja nicht ohne Grund, nicht? Im Petrusbrief. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Und der Antichrist wird einmal aus der Gemeinde hervorgehen. Die Antichristen sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, 1. Johannesbrief. Das sind ganz klare Warnungen. Wir müssen uns über gar nichts wundern in der Endzeit. Und auch nicht darüber, was alles in Gemeinden heute los ist. Der Teufel geht umher und weiß, dass er wenig Zeit hat und versucht, welchen er verschlinge. Wenn ich mir das gegenwärtig halte, kann ich vieles viel besser verstehen und bin nicht so ratlos. Wie ist das alles möglich, was heute geschieht in unseren Gemeinden, Kirchen, Werken, die gesegnet waren? Seit 100, 200 Jahren ist Chaos und Bibelkritik eingedrungen und Dinge, man kann es oft nicht fassen. Aber es ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis, geht mitten hindurch heute oft. Und möge der Herr die Getreuen hindurchtragen bis ans Ende. Und mögen auch wir selber auf der Seite derer stehen, die an ihm festhalten und uns von ihm festhalten lassen bis ans Ende. Amen.